Er hat in der ersten Saison Kater gezeigt, was er kann. Natürlich, er hat Tempo, er ist groß, er kann mit dem Ball umgehen, er kann, wenn er sein Potenzial ausnutzt, ist er einer der komplettesten Spieler mit auf der Welt, ist meine Meinung. Am vergangenen Sonntag hat die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft gegen England im EM-Finale gespielt. Das Spiel war ein Heimspiel für die Gastgebernation England. Sie haben im Wembley gespielt und es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, würde ich jetzt mal sagen, mit leider aus deutscher Sicht einem schlechteren Ausgang, denn die deutsche Nationalmannschaft hat in der Verlängerung mit 2:1 verloren. Aber es gab eine strittige Szene und die ist in der Mitte der ersten Halbzeit passiert, wo es im Strafraum der Engländerinnen zu einer Kuddelmuddel-Aktion, sage ich jetzt mal, gekommen ist, wo der Ball nicht wirklich über die Linie wollte. Aber dann hat man in der Wiederholung gesehen, dass da die Hand wohl am Ball war und dadurch fragt man sich, hey, warum hat der Videoassistent da nicht eingegriffen? Und klar, gut, die Schiedsrichterin, die Hauptschiedsrichterin kann diese Situation. Für mich das Handspiel ist es nicht zu erkennen, denn der Ball einfach schwer den Ball zu lokalisieren. Von daher mache ich ihr da 0,0 Vorwurf. Aber ich hätte mich schon gefreut, wenn der VAR sich da gemeldet hätte, beziehungsweise wurde es ja auch gecheckt. Und dann frage ich mich, hey, wieso wurde sie nicht rausgeschickt, um sich das selber anzugucken?
Er ist ja eigentlich eine relativ ähnliche Szene zu der Szene, die wir bei St. Pauli gegen Hannover eigentlich hatten. Auch Handspiel, was im Nachhinein dann eigentlich auch als klares Handspiel zu erkennen war. Auch beide Szenen gecheckt worden und ich bin eigentlich großer Verfechter vom VAR. Ich finde eigentlich die Idee von Videoschiedsrichter sehr, sehr gut. Hat ja auch in den US-amerikanischen Sportarten, auch wenn da ein bisschen anders angewendet, gut funktioniert eigentlich in den letzten Jahren, würde ich jetzt behaupten. Aber in den letzten Wochen sind irgendwie die Szenen so ein bisschen kurioser geworden. Ich würde nicht sagen, dass das jetzt der Grund war, warum Deutschland verloren hat. Das war generell ein sehr, sehr spannendes Spiel, auch wenn es spielerisch bessere Spiele gab bei der WM, bei der EM. Aber das Finale war trotzdem, ist natürlich im Finale auch klar, dass da beide Mannschaften auch ein bisschen nervös sind. Es war trotzdem richtig spannend und leider mit dem etwas schlechteren Ausgang, aber ich glaube, da kann man trotzdem stolz auf die Mannschaft sein.
Das definitiv. Also man hat ja auch gesehen, wie die Spielerinnen jetzt in Frankfurt empfangen wurden. Das war ja auch schon, sah auf den Kameras sehr, sehr fanatisch, sah so aus, als wären da viele Menschen gewesen. Und das freut mich auch, das haben sie sich auch verdient, dass sie das gezeigt bekommen, hey, ihr habt da eine tolle Leistung abgeliefert. Und um mal bei deinem Punkt zu bleiben, ich kann mich auch jetzt wirklich an kein großes Finale, sei es EM, sei es WM, erinnern, wo es spielerisch auch wirklich krank war, also oder wirklich gut war. Also das EM-Finale 2020 war auch im Elfmeterschießen, war spannend, aber es war halt spielerisch auch nicht krass. Oder WM-Finale 2014 war ja auch lange Zeit 0-0. Von daher ist das in den großen Spielen auch normal.
Ich kann mich auch an viele Champions-League-Spiele, also Finalspiele in den letzten Jahren erinnern, die einfach komplett grauenhaft waren. Ich erinnere da an Chelsea City, war es eigentlich mit einer sehr großen Prämisse reingegangen spielerisch, wo es eigentlich eine Katastrophe war. Und auch an Liverpool-Tottenham, was für mich immer noch eines der schlechtesten Finals war in den letzten Jahren zumindest, was ich so gesehen habe. Und auch die Real-Finale waren eigentlich nicht so oft spielerisch überragend. Aber spannend waren sie meistens trotzdem.
Ja, genau, außer die gegen Atletico. Da waren immer viele Tore und das war, glaube ich, immer schön Action pur. Aber naja, kommen wir mal zum Tagesgeschäft in der zweiten Liga und schauen da mal in Richtung Hannover. Denn da ist in den letzten Wochen oder in der letzten Woche einiges passiert und es gab sehr, sehr, sehr viel Krach. Und das hat mit dem Geschäftsführer, nenne ich ihn jetzt mal noch, Martin Kind zu tun. Was hat es auf sich? Was ist da passiert, Jonas?
Ja, so vorerst darfst du ihn auch weiterhin so nennen, denn er darf seine Geschäfte vorerst weiterführen. Das heißt, auch Hannover 96 bleibt handlungsfähig. Sonst hätte das auch bedeutet, dass sie keinen Transfers tätigen können, beispielsweise. Also das ist sehr, sehr kompliziert, eigentlich dieses ganze Prozedere. Grundsätzlich, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen herunterzubrechen, aber wenn euch das interessiert, lest da mal in die Hatz, in die neue Presse, so in die hannoveranischen Medien rein. Die haben das ein bisschen besser aufgedröselt. Prinzipiell ist Martin Kind ja Geschäftsführer der Management GmbH, die zu 100% dem Mutterverein, also dem e.V. Von Hannover 96 gehört. Und es gibt bei Hannover 96 eben verschiedene GmbHs, die quasi diese Profigesellschaft leiten. Es gibt zum einen halt den e.V., Dann gibt es diese Management GmbH, wo Martin Kind der Geschäftsführer war. Dann gibt es die Sales and Service GmbH, wo Kind, Rossmann und Baum als große Investoren eben agieren. Und eben noch die Hannover 96 GmbH und Co. KG ist, glaube ich, nicht ganz genau der richtige Fachbegriff. Ich nenne es jetzt einfach mal GmbH. Das ist ein sehr, sehr verworrenes Konstrukt und es geht jetzt eigentlich prinzipiell ganz einfach gesagt darum, dass der e.V. von der Kapitalseite, also von dieser Management GmbH, von der Sales and Service GmbH Geld fordert für beispielsweise Spenden, Zuschläge für den Breitensport etc. Andersrum fordert die Kapitalseite vom e.V. jetzt Geld für Nutzungsrechte, für Nutzung vom Nachwuchsleistungszentrum etc. Also prinzipiell eigentlich eine interne Schlammschlacht, die jetzt öffentlich ausgetragen wird, eben durch diese Abberufung von Martin Kind als Geschäftsführer, die, soweit ich es verstanden habe, nicht komplett rechtens ist, denn ein zuständiges Gremium, wo zwei Vertreter vom e.V., also vom Mutterverein Hannover 96 und zwei Vertreter von der Kapitalseite drin sitzen, müssten alle zustimmen und es haben nur die beiden Vertreter vom e.V. zugestimmt. Ja, jetzt geht das Ganze vor Gericht weiter. Ich bin der Meinung, am 16.08. startet da die Gerichtsverhandlung in Hannover, beziehungsweise das Gerichtsverfahren, und dann halt zu klären, darf Martin Kind weiterhin als Geschäftsführer tätig sein? Wie geht es überhaupt weiter? Ist Hannover 96 handlungsfähig? Hat da Hannover 96 die Lizenz behalten von der DFL? Ja, denn der e.V. wirft auch Martin Kind vor, dass er gegen den Hannover 96-Vertrag verstoßen hat. Das ist eben ein Vertrag, wo all diese Sachen mit diesen GmbHs geregelt sind und wo auch das Lizenzverfahren für Hannover 96 geregelt ist mit der DFL. Und der e.V. ja, hat noch nicht ganz geäußert, welche wichtigen Gründe jetzt für diese Abberufung da sind. Ja, es ist ganz verworren. Man weiß eigentlich gar nicht, auf welcher Seite man stehen sollte, denn ja, es ist eigentlich nur verwirrend. Dieses ganze Konstrukt war für mich sowieso immer schon so ein bisschen suspekt und verwirrend, was Hannover 96 da fährt, mit diesen 10.000 Kapitalgesellschaften, die da irgendwie dran involviert sind. Und das Ganze wird jetzt einfach nur noch viel verwirrender.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie nimmt man das jetzt so aus Fansicht wahr? Denn ich kann mich gut daran erinnern, dass zum Beispiel insbesondere in der Abstiegssaison oft oder sehr viele Plakate von Kind raus oder es gibt auch häufiger mal Kind rausrufe in den Stadien oder im Hannover Stadion. Wie ist da so der Blick von der Fanseite? Waren die eigentlich glücklich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Kind gehen sollte, wäre man damit glücklich oder war das eigentlich so, hey, eigentlich sollte er bleiben?
Also diese große Kampagne Kind muss weg, die jahrelang in der aktiven Fanszene aktiv war, sie ist jetzt so ein bisschen zurückgegangen, ist zumindest mein Gefühl, wenn ich im Stadion war, dass es nicht mehr so präsent ist, diese Banner und die Rufe. Aber Kind ist natürlich trotzdem absolut umstritten und eigentlich auch sehr unbeliebt in der Fanszene zumindest und auch auf der e.V.-Seite. Denn er stellt eben einfach diese Kapitalseite da, diese Seite 50+1 muss weg, wo sich halt eigentlich alle aktiven Fanszenen gegen sträuben. Wo auch Mitgliederversammlungen immer wieder für gewotet wird, dass 50+1 bleiben muss. Ja, und aus Fanszene ist es einfach jetzt schwierig zu beurteilen, denn man weiß nicht, was passiert, wenn Martin Kind weg ist. Denn wenn Martin Kind weg ist, schlussfolgert das eigentlich meiner Meinung nach daraus, dass auch ein Dirk Rossmann seine Anteile zurückziehen wird und auch ein Baum, das heißt die großen Investoren, die Hannover eben auch die Lizenz quasi ermöglichen derzeit, sind dann weg. Das heißt, man weiß nicht, in welche Zukunft man eigentlich quasi schlittert. Prinzipiell Kind, wie gesagt, ist sehr, sehr unbeliebt in der Fanszene. Deswegen wären eigentlich viele nicht traurig, wenn er weg ist. Aber man weiß halt eben nicht, sorgt das eben für noch mehr Chaos. Denn auch das ganze Vorgehen des e.V.s jetzt in der ganzen Sache, dass man eben ihn erst abberuft und dann sagt, man stellt einen Nachfolger vor. Andreas Rettig war da beispielsweise im Gespräch, der es jetzt wahrscheinlich nicht wird. Und man hat jetzt eine Woche später immer noch keinen Nachfolger vorgestellt. Man weiß nicht so ganz als Fan, wo geht's hin, die Reise. Es ist alles sehr ungewiss.
Ja, ich bekomme das ja auch nur so rand mit. Also du hast mir ja oft Artikel in der letzten Woche geschickt und ich muss sagen, also das wirkt echt sehr schwierig zu durchsehen und auch schwierig zu verstehen, dass man es hier, glaube ich, gar nicht in kurz 15 Minuten in einem Podcast kurz ansprechen kann. Denn es ist so viel, was da, glaube ich, abgeht, auch hinter den Kulissen, ist ja hoffentlich oder hoffe ich für Hannover nicht alles öffentlich, was da abgeht. Aber wenn schon die, wie du es schon sagst, so dass die allein schon die Lizenz in Gefahr steht, wenn du als Geschäftsführer die Lizenz deiner Profimannschaft in Gefahr bringst, dann ist das schon kein gutes Zeichen.
Genau, also der EV hat auch an seine Mitglieder, also alle Mitglieder, die also alle Menschen, die halt Mitglieder bei Hannover 96 sind, die haben einen Brief bekommen vom EV, wo dann eben diese Gründe für diese Abberufung aus Sicht des EVs eben begründet worden sind und wo dann eben auch stand, ja, wichtige Gründe können noch nicht genannt werden, die werden dann vielleicht durch das Gerichtsverfahren öffentlich, wo dann aber auch so ein bisschen angedeutet wurde, ja, Martin Kind hat vielleicht gegen diese Regularien aus dem Hannover 96-Vertrag, der eben auch dieses Lizenzverfahren geregelt hat, verstoßen. Das wird da zumindest suggeriert. Ob es am Ende jetzt ist, weiß man nicht. Die Kind-Seite bestreitet das natürlich vehement und auch die Profi-Fußballabteilung bestreitet das alles. Deswegen würde ich auch nicht bei der Hannover 96-Seite, bei der offiziellen Seite des Vereins so ein bisschen nachgucken, weil da wird sehr, sehr stark die Sicht vom Profifußball, also von der Kapitalseite quasi dargestellt. Aber wie gesagt, wie du schon ansprichst, ist es eigentlich viel zu verworren, um das jetzt auch besonders in Tonform darzustellen, weil allein schon um dieses Konstrukt Hannover 96, wie das alles aufgebaut ist mit e.V. und dieser Kapitalseite, das ist nicht wie bei vielen anderen Vereinen, dass es einfach nur ausgegliedert wurde und dann hat sich das, sondern da sind halt so viele verschiedene Kapitalgesellschaften mit drin, wo dann der e.V. halt eigentlich die Anteile dran hält, aber dann wiederum auch nicht. Ja, es ist sehr verwirrend, deswegen würde ich empfehlen, lest da beim Spiegel zum Beispiel, der covert das auch so ein bisschen bei der Bild oder eben auch bei den hannoveranischen Zeitungen wie der Hannoverschen Allgemeinen oder der Neuen Presse einfach nach. Das ist so ein bisschen besser dargestellt, als man das hier in Kurzform machen kann. Aber um nochmal meine Meinung auf das Ganze darzustellen, ich hoffe halt, die beiden Seiten können das irgendwie regeln und dass man sich so ein bisschen auf das Sportliche weiterhin konzentrieren kann, denn es ist eigentlich der Klassiker, dass es jetzt direkt zum Anfang der Saison direkt wieder so ein bisschen komisch losgeht, obwohl man eigentlich ja sportlich in eine rosigere Zukunft gucken wollte, besonders mit diesen ganzen Neuakquirierungen und eigentlich der Ruhe, die man durch Markus Mann jetzt auch so ein bisschen reingebracht hat. Ja, ich weiß nicht, ob diese interne Schlammschlacht das wirklich not tut, aber man weiß ja am Ende nicht, vielleicht ist da ja auch was dran, dass Martin Kind wirklich gegen irgendwelche Sachen sonst was verstoßen hat, aber ja, das kann man halt als Außenstehender sowieso nicht beurteilen.
Richtig. Eine interne Schlammschlacht, wie du sie gerade angesprochen hast, gibt es auch nicht nur beim Hannover HSV, sondern auch beim Hamburger SV. Denn was da schon wieder hinter den Kulissen abgeht, das ist wirklich, der Chaos HSV hat bei den beiden Vereinen gerade wirklich, passt perfekt der Name. Denn auch beim HSV geht es diesmal um Geld und auch da steht ein Vorstandsmitglied hart in der Kritik oder auch Sportvorstand. Denn beim HSV ist das aktuell so, dass das Volksparkstadion soll bei der EM 2024 ein Austragungsort sein. Das ist klar, das ist seit mehreren Jahren klar und auch vor 2 Jahren hat der Hamburger SV 23,5 Millionen Euro von der Stadt Hamburg erhalten, um die Stadionsanierung bzw. die Instandsetzung der Arena zu garantieren. Da aber, wie wir alle wissen, vor 2 Jahren die Corona-Pandemie losging, wurden Teile dieser 23,5 Millionen als Gelder für Liquiditätsengpässe benutzt während der Pandemie, was auch legitim ist. Heißt, der HSV hat sich da nicht strafbar gemacht, da ist alles eigentlich cool. Dennoch ist das Geld halt weg und das Stadion des HSV ist gerade nicht sehr top. Ich bekomme das selber mit, wenn ich in den höheren Rängen sitze, dass zum Beispiel die Lautsprecher echt schlimm sind manchmal und man kein Wort versteht. Heißt, für die Stadionsanierung muss auch noch einiges an Geld gut gemacht werden und das ist auch in Höhe von 30 bis 40 Millionen, ist davon häufiger mal die Rede und dieses Geld hat der HSV logischerweise gerade nicht. Vielleicht, beziehungsweise hat er nicht mehr diese 23,5 Millionen, die von der Stadt ausgegeben wurden vor 2 Jahren. Jetzt ist das Problem, dass Wüstefeld, der Vorstandsmitglied ist beim HSV, vor der Saison Sportvorstand Jonas Bold ein Etat gegeben hat, beziehungsweise eine Geldsumme von ca. 15 Millionen, mit denen neue Spieler geholt werden können. Von diesen 15 Millionen wurden jetzt natürlich noch nicht alle angefasst, aber es wurde ein Transferstopp verhängt beim HSV und da zeigt sich schon wieder, dass die Abstimmung innerhalb des HSV irgendwie auch gar nicht gut sein kann, denn es fehlt Geld. Und wenn man das Stadion jetzt die Sanierung finanzieren will, müssen neue Partner geholt werden und das muss mit Bürgen finanziert werden, zum Beispiel unter anderem. Und das wäre eine Neuverschuldung von 20 Millionen nach Aussage von Wüstefeld. Und Ja, wo will der HSV dieses Geld herbekommen? Und wie will der HSV jetzt noch im Transfermarkt tätig werden, ist da jetzt so meine Frage. Wie nimmst du das so wahr, bevor ich jetzt weiter in die Thematik einsteige?
Also um eigentlich deine Punkte direkt aufzugreifen, es klingt halt schon mal ein bisschen verrückt, dass man eigentlich ein Stadion sanieren muss oder möchte, was ja schon auch länger bekannt ist. Das ist ja schon länger in den Gesprächen, dass dieses Stadion ein bisschen saniert werden muss, auch für die EM. Ich meine, das ist schon klar. Und dann aber eigentlich vor der Saison quasi dieses Transferbudget auszugeben, obwohl man ja weiß, dass man auch noch das Geld für die Stadionsanierung benötigt, um dann jetzt irgendwie zurückzurudern und zu sagen, so, hey, ja, wir dürfen jetzt kein Geld mehr dafür ausgeben für Transfers. Das erschließt sich mir nicht ganz und hätte man ja eigentlich vor der Saison richtig kalkulieren können. Ja, so viel Geld können wir abzwacken für die Transfers, weil wir so und so viel Geld noch für die Stadionsanierung brauchen. Und das ist ja jetzt, wie du schon sagst, eigentlich so ein bisschen, die Absprache wirkt ja da so ein bisschen nicht ganz durchdacht. Zumindest so für mich jetzt als Außenstehender.
Nee, und ich bin jetzt auch in der Position, dass ich auf der Seite von Bolt stehe, um ehrlich zu sein. Denn Bolt ist dafür da, dass er Transfers tätigt. Und wenn ein Finanzvorstand ihm sagt, hey, du hast so und so viel Geld, dann obviously holt er dann Spieler und guckt in diesem Rahmen. Aber dass das gar nicht möglich ist, ist auch sehr problematisch, denn es gab unter anderem auch Streit zwischen Walter und Wüstefeld, denn die Spieler mussten jetzt das. Es fand ich auch so verrückt, um ehrlich zu sein. Die mussten jetzt im Nachhinein, wurde den Gehalt abgezogen für die Familientickets, also für Karten für Familien und Zugehörige für die Rückrunde der letzten Saison, was beim Kader obviously nicht gut ankam. In dem Sinne hat sich dann auch Trainer Tim Walter den Wüstefeld mal im Kabinentrakt vorgeknöpft und ihm wohl mal seine Meinung gesagt. Also da ist auf allen Ebenen, stimmt da was nicht, und das hat man auch im Fall Michael Mutzel ja gemerkt, der, wie wir es schon letzte Folge oder die davor angesprochen haben, der freigestellt wurde. Dann kam sie vor Gericht und da wurde es dann so ausgesagt vom Gericht, dass die Freistellung nicht rechtens war und Michael Mutzel weiter angestellt werden muss. Wie das jetzt weitergeht, wissen wir nicht. Wird wahrscheinlich meiner Meinung nach eh in, er wird eine Ablösefindung, will ich schon sagen, aber er wird sein Geld bekommen, seine Entlohnung und dann ist die Sache gut. Also er wird jetzt nicht ein Jahr einfach rumsitzen und nichts tun, denn er will ja auch arbeiten und hat auch eine Reputation zu verlieren. Und was da das Problem war, ist, dass es ja eine Gerichtsverhandlung gab, wie ich schon gesagt habe, und da soll wohl im Vorfeld, soll Wüstefeld eine Aussage gesagt haben, die gerichtlich wohl die Schuld Michael Mutzels bewiesen hätte und wodurch die Freistellung seitens Jonas Bolt richtig gewesen wäre oder legitim gewesen wäre. Die hat dann Wüstefeld aber aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß, wohl zurückgezogen und hat diese Aussage nicht getätigt, wodurch Sportvorstand Jonas Bolt logischerweise sehr, sehr schlecht vor Gericht aussah, denn Mutzel hat komplett recht bekommen und Mutzel hatte wirklich kaum, beziehungsweise Bolt hatte keine wirklichen Argumente dafür, da halt die wichtige Aussage von Wüstefeld nicht da war. Und das Ganze ist wie eine Seifenoper, sage ich jetzt mal. Man muss sich das dann wirklich, wenn ihr euch in die Thematik weiter einlesen sollt, liest auf Kicker, liest auf sonstigen Hamburger journalistischen Quellen, lest danach, da ist so viel drin und das kann man gar nicht alles, wie bei Hannover schon, gar nicht alles jetzt ausbröseln. Aber kommen wir mal zurück zum Sportlichen beim HSV, denn der HSV braucht noch Verstärkung, das haben die schon mehrmals gesagt, aber da kein Geld da ist, kann der HSV nichts holen. Und es winkt dem HSV wohl sehr viel Geld, denn ein ehemaliger Spieler, der letzte Saison von dem Hamburger SV nach Frankreich, nach Lille gewechselt ist, Amadou Onana, wechselt jetzt wohl nach England. Da haben sich die beiden Vereine gestern Abend geeinigt auf eine Ablösesumme von 35 Millionen plus 5 Millionen Boni. Und von diesem Geld würde der HSV 20% des Profits bekommen, heißt, der HSV hat Onana letztes Jahr für 7 Millionen verkauft, bekommt von diesen, ich glaube, der Bonus müsste ja dann auch dazu zählen, von diesen 40 Millionen heißt 33 Millionen, also diese 33 Millionen Profit und davon bekommt der HSV 20%, was 6,6 Millionen Euro wären, was sehr, sehr viel Geld ist und was theoretisch meiner Meinung nach auch ein Teil in den Kader investiert sein muss, denn man hat nur einen planmäßigen Stürmer im Kader, einen planmäßigen Rechtsverteidiger. Und das sind Baustellen, die musst du beheben auf jeden Fall.
Da wären wir ja wieder bei der Problematik, die wir eben bei den Finanzen auch schon angesprochen haben, weil wenn man mit 15 Millionen quasi Budget oder Transferbudget in die Saison geht, dann tätigt man ja vielleicht auch erstmal Transfers, die einem wichtiger erscheinen. Und dann hat man eigentlich aber noch im Hinterkopf, okay, wir haben jetzt noch Summe X in Hinterhand, um jetzt nochmal Spieler X zu holen. Und dann plötzlich wird ein Transferstopp verhängt. Und dann hat man halt eigentlich genau, man deckt ja nicht einfach alles quasi ein, weil man irgendwie damit rechnen muss, dass ein Transferstopp kommt. So, da, so vorausschauend sollte man ja eigentlich nicht agieren oder sollte man meinen, dass ein Fußballclub nicht so vorausschauend agieren sollte, weil ein Transferstopp ist ja nichts Alltägliches. Ja, also es ist natürlich jetzt die Frage, wenn man da in einen Transferplus jetzt nochmal bei Onana einnimmt, wohin dann das Geld dann wirklich fließt, ob der Verein das dann quasi für Stadionsanierung oder andere Sachen verwendet oder ob da ein Teil dann quasi in das Transferbudget zurückfließt, ist auf jeden Fall natürlich eine super Summe. Ich finde an sich, Weiterverkaufsklauseln sind sehr unterschätzt, besonders bei jungen Spielern, die man irgendwie abgibt, weil ja, dass da, also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein englischer Premier League Club auf einmal 50 Millionen im nächsten Jahr für den Spieler raushaut, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, wie man ja sieht, denn da kann ja auch jeder zweitklassige englische Verein plötzlich 30 Millionen für einen Spieler bezahlen, nur mal so Kritik am Rande. Aber ja, ist natürlich nochmal ein schönes Sümmchen, sag ich mal. Dann sind das ja insgesamt eine Ablöse von jetzt 13, 14 Millionen für den Spieler, was für einen Zweitligaspieler bzw. für einen Zweitligaverein ja absolut überragend ist.
Insbesondere wenn man, also ich habe das ja aus nächster Nähe geguckt, wir haben ihn ja ablösefrei aus Hoffenheim geholt. Big Ups Mutzel, muss man sagen. Der hat da wohl viel am Transfer mitgeredet und auch Bolt, das hat da so alles gut geklappt. Da war die Abstimmung damals noch gut. Und er hat in der ersten Saison, hat er gezeigt, was er kann. Natürlich, er hat Tempo, er ist groß, er kann mit dem Ball umgehen, er kann, wenn er sein Potenzial ausnutzt, ist er einer der komplettesten Spieler mit auf der Welt, ist meine Meinung. Aber er war halt damals noch nicht mal bei uns wirklich Stammspieler in der Zweitliga-Saison. Klar, wir wussten, er war einer der besten Spieler, aber er war nicht Woche für Woche in der Startelf. Das gleiche war auch jetzt bei Lille. Er war eher Ersatzspieler und Edeljoker, sag ich mal, also wurde häufig in der 50. 60. eingewechselt, aber hat jetzt auch nicht die komplette Ligue 1 zerschossen. Von daher wundert es mich, dass es auf einmal 40 Millionen sind, obwohl wir alle wissen, was für ein Potenzial er hat.
Ja, besonders in England wird ja eigentlich auch eher auf fertige Spieler geachtet. Da wird ja eigentlich die Talentförderung, zumindest ist meine Wahrnehmung, nicht so ernst genommen wie in anderen Ligen, wo sich die Vereine vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit nehmen können für ihre Spieler. Besonders bei einem Verein wie West Ham, der in den Top 7, Top 8 in England rumlungert, die da eigentlich schon so ein bisschen auch den sportlichen Anspruch haben, da ins internationale Geschäft vorzustoßen, beziehungsweise wieder reinzukommen, ja, Saison für Saison.
Sind sie drin?
Ja, ich meine ja, Saison für Saison wieder ins internationale Geschäft zu kommen und dann nicht rauszufallen quasi, weil man jetzt irgendwie auf Talentförderung geht und erstmal 2-3 Jahre eine Umbruchszeit hat, denn auch ein Scamacca, der jetzt gekommen ist, der braucht sicherlich seine Zeit, um in West Ham anzukommen, auch wenn er in der Serie A gut funktioniert hat, aber ist ja immer noch ein junger Stürmer, auch wenn er ein sehr, sehr guter Stürmer ist. Ja, auf jeden Fall ist das natürlich ein absolutes Traumsümmchen nochmal für einen HSV, besonders wenn man es so nicht erwartet hat, beziehungsweise denke ich nicht, dass da viele mitgerechnet haben, dass man so schnell an so viel Geld dran nochmal rankommt. Und
beziehungsweise hoffen wir einfach mal, dass Wüstefeld jetzt nicht mit diesen Einnahmen gerechnet hat und trotzdem noch 20 Millionen Neuverschuldung will. Das wäre
vielleicht schlimm. Ist das ja schon einberechnet. Vielleicht sind auch schon ganz andere Kosten mit einberechnet. Also wer weiß. Also beim
ja, ein Kostet-Transfer, die 1 Million, die wir da bekommen, oder die 500.000, whatever.
Also ich muss jetzt als Außenstehender zynisch sagen, es würde mich nicht wundern.
Ich kann es verstehen. Das ist, ja, ich hoffe es einfach nicht, dass man ein bisschen, also man rechnet ja damit, dass man einen Onana, den man damals war, glaube ich, 19, 20 weggegeben hat, dass der irgendwann mehr Geld bringt, ist ja klar, also theoretisch so, aber wir wollen jetzt auch nicht allzu lang, glaube ich, über Amadou Onana reden, dein HSV winkt Geld, das ist schön, was mit diesem Geld gemacht wird, werden wir sehen und ich denke, nur meiner Meinung, weil ich bin auch West Ham-Fan, ist es für mich ein perfekter Transfer, obviously, HSV kriegt Geld und er ist wieder bei einem meiner Vereine und ich freue mich auch auf ihn und ich denke, dass er auch im Mittelfeld mit Declan Rice und Thomas Suchek gut funktionieren kann, aber er wird auch seine Zeit brauchen, wie du schon sagst. Premier League ist, hat man bei Havertz gesehen, der hat auch ein Jahr gebraucht. Das ist bei vielen Spielern so, dass das erste Jahr Premier League nicht wirklich gut ist.
Genau, es ist halt nicht so wie bei vielen anderen Ligen, wo man so ein bisschen auch in ruhigeren Gefilden arbeiten kann, wo Vereine vielleicht nicht unbedingt den Leistungsdruck haben, zumindest international nicht, wie in der Premier League, weil West Ham hat jetzt wie viel Geld ausgegeben? 80, 90 Millionen für die beiden Spieler. da ist der Leistungsdruck halt einfach immens. Also das ist mehr als, glaube ich, die komplette Serie ja für Spiele ausgegeben hat inzwischen, um mal da einen Vergleich zu ziehen. Also, ja. Aber gut, lassen wir mal ein bisschen die Exkurse, sondern kommen mal auf das fußballerische Geschehen in Deutschland zurück. Denn am Wochenende waren viele Zweitliga-Vereine im Einsatz, zwar nicht in der heimischen zweiten Bundesliga, sondern im DFB-Pokal in der ersten Runde. Und es gab die ein oder andere Überraschung, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Was stach denn da für dich heraus?
Ey, ich sag's, es klingt doof, aber ich sag's Woche für Woche. Eine der Überraschungen im positiven Sinne ist natürlich Jahn Regensburg. Haben den ersten FC Köln geschlagen, waren anfangs früh 2-0 in Führung, haben dann direkt das 2-1 kassiert, dann in der zweiten Halbzeit das 2-2 und dann haben sie sich ins Elfmeterschießen nicht gerettet, aber es war auch ein ausgeglichenes Spiel, also Köln war jetzt nicht übertrieben stark oder hat aufs Tor gedrängt und sie sind dann im Elfmeterschießen weitergekommen und ich muss sagen, das haben sie auch gut gemacht. Und eine weitere Überraschung, positive Überraschung ist für mich, und ich gönne es denen vom ganzen Herzen, ist Eintracht Braunschweig, denn sie haben in den ersten beiden Spielen gezeigt, dass sie zu Unrecht wahrscheinlich so weit nach unten getan werden immer wieder und dass sie Fußball spielen können und haben jetzt auch verdientermaßen Hertha BSC geschlagen mit einer deutlichen Leistungssteigerung bzw. einem Leistungsabfall der Hertha in der zweiten Halbzeit und die Leistungssteigerung bei Braunschweig oder halt auch Kaiserslautern ist für mich eine der Überraschungen, dass sie lange geführt haben gegen Freiburg, dann in einer Verlängerung leider verloren haben aus Zweitligasicht.
Absolut, also das sind auch die drei Vereine gewesen, die ich genannt hätte. Natürlich, logisch, das sind zwei Vereine, die jeweils eine Bundesliga-Mannschaft rausgeworfen haben. Auch wenn es beides Mal das Elfmeterschießen war, das ist ja aber eigentlich erstmal vollkommen egal, man ist weiter. Auch wenn ich das Braunschweig nicht vom Herzen gönne, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Regensburg natürlich, ich habe das Spiel ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe nur die Kicker-Benachrichtigung nebenbei gekriegt und dachte schon so, oh Gott, alle Takes, die wir für Regensburg gemacht haben, die können wir wirklich in die Tonne treten. Ja, ich meine, vielleicht kommt ja der Abbruch noch, aber wir haben sie ja in der letzten Folge indirekt auch schon in die erste Liga gepackt mit dem Folgentitel. Vielleicht wird es ja was. Sie spielen ja anscheinend schon auf dem Niveau eines Erstligisten.
Na gut, ob Köln so eine gute Saison spielen wird, steht auch in den Sternen mit Doppelbelastung.
Ja, um da mal, ich glaube auch, dass Köln nicht so weit oben landen wird wie in der abgelaufenen Saison, aber ja, auch das steht auf einem anderen Papier. Ja, und Kaiserslautern hätte ich jetzt auch noch genannt. Gegen Freiburg sahen sie auch echt gut aus, haben ausgeglichene Spieler hingekriegt. Ja, ich hätte es ihnen echt gegönnt. Auf dem Betze war mal wieder Top-Stimmung. Aber insgesamt ging es schon am Ende in Ordnung, dass Freiburg da weiterkommt. Dann gab es auch ein paar negative Überraschungen, sage ich mal. Dass Magdeburg gegen Frankfurt ausscheidet, okay, geschenkt. Vielleicht in der Höhe war es auch unverdient, weil ich fand Magdeburg eigentlich ganz, ganz gut. Auch wenn sie hätten theoretisch auch mehr Tore kassieren können, aber sie hätten auch ein paar Tore machen können. Also das Spiel hätte auch locker 6-3 ausgehen können eigentlich. Und es hätten sich beide Mannschaften nicht unbedingt beschweren können, aber es war trotzdem ein interessantes Spiel.
Man muss sich halt immer fragen, was wäre passiert, wenn Müller den Elfmeter reingemacht hätte. Also.
Ja, aber so ein Elfmeter hat es auch nicht verdient, reinzugehen. Also,
nee, auf gar keinen Fall. Da schießt ihn jeder in der Kreisklasse besser.
Also ich habe mir auch nur in den Kopf gefasst. Ich dachte schon so, das war ja nach 5 Minuten oder so war ja der Elfmeter. Dachte ich, oh, das wird ein geiles Spiel und da verschießt er. Und ich dachte mir so, ja, okay, jetzt geht's bergab. Sonst Kiel ist zum Beispiel ausgeschieden gegen Waldhof Mannheim. Waldhof Mannheim kickt also weiteren Mannschaften raus, die über ihnen stehen. Letzte Saison ja auch schon Eintracht Frankfurt rausgeworfen. Gleichzeitig scheidet Fürth gegen die Stuttgarter Kickers aus, gegen einen Fünftligisten. Wahrscheinlich die größte Enttäuschung für Zweitligavereine im DFB-Pokal.
Ich würde sogar nicht für Zweitligavereine sagen. Klar, es gibt Leverkusen gegen Elversberg, aber dass du 2-0 sang- und klanglos, würde ich sogar mal sagen, gegen einen Fünftligisten verlierst. Klar, du hättest einen Elfmeter bekommen müssen gegen Hörgotha in der zweiten Hälfte, aber trotzdem, ey. Fünfte Liga, hallo.
Ja, das muss man sich halt vor Augen führen. Das ist nicht dritte Liga, das ist nicht vierte Liga, das ist halt die fünfte Liga. Das ist schon fast nicht, also ich möchte die Stuttgarter Kickers nicht diskreditieren, aber das ist schon teilweise nicht mal mehr semi-professionell, sondern das sind teilweise, ich weiß nicht, wie es bei den Stuttgarter Kickers unbedingt ist, aber hier im Umkreis die Oberliga-Vereine, die hier spielen, sind größtenteils Amateurvereine, die auch Amateurstrukturen teilweise haben. Und dass dann ein Bundesliga-Absteiger Fürth wirft kein gutes Licht auf sich, bis auf das erste Spiel, wo sie spielerisch ganz gut waren, aber jetzt das verlorene Derby, jetzt im Pokal gegen den Fünftligisten raus. Ja, vielleicht steuert die Sportvereinigung aus Fürth da ein bisschen dunkleren Zeiten zu, man weiß es nicht. Und Hansa Rostock ist noch ausgeschieden gegen Lübeck aus der Regionalliga. Natürlich dann auch eine absolute Enttäuschung, Rostock ja sowieso. Ja gut, sie haben gegen Hamburg gewonnen, aber rein spielerisch nicht so gut in die Saison gestartet, wie ich sie eigentlich erwartet hätte. Ich habe sie auch relativ hoch getippt, auf den 7. Platz, bin ich der Meinung. Und jetzt halt gegen Lübeck auszuscheiden, ja, es ist halt natürlich immer für Zweitligavereine, wie hoch ist der Anspruch im DFB-Pokal? Aber man sollte gegen unterklassigere Vereine im DFB-Pokal, finde ich, immer gewinnen. Und das ist immer eine Enttäuschung, wenn man das nicht tut, als höherklassiger Verein.
Ja, das kann man so sagen. Und ich denke auch, dass es klar, sie haben vor ein paar Jahren auch in der gleichen Liga noch gespielt und jetzt sind zwei Ligen Unterschied. Aber ey, trotzdem, du darfst auswärts nicht gegen Lübeck verlieren, als Hansa Rostock. Insbesondere mit dem Rückenwind, hey, wir haben den großen HSV, heißt es ja immer, geschlagen. Dass du da dann verlierst und auch kein Tor schießt, ist echt, ist halt echt schwach. Und eine weitere Enttäuschung für mich ist, obwohl sie weitergekommen sind, ist der FC St. Pauli. Denn wenn du 3 Tore gegen einen Regionalligisten bekommst, ist das auch schon eine Sache. Aber das war jetzt nicht so, dass diese 3 Tore aus dem Nichts waren. Also wie St. Pauli da verteidigt hat, ich konnte nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe das mit einem Kollegen geguckt, der St. Pauli-Fan ist. Und auch er, da waren Lückenstrahlen, hätte 2-0 führen müssen eigentlich schon. Also, boah, Pauli hat es echt, echt schwach gemacht, haben dann auch eine rote Karte kurz vorm Ende bekommen. Und dann machen sie durch pures Glück das Tor in der 90. durch Medic, wo der Freistoß von Paccarada gegen Pfosten fliegt und dann gegen den Rücken von Medic, der gar nicht mehr hinguckt und dann irgendwie im Tor landet. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, das hat der Kollege auch gesagt, wäre das Tor nicht gefallen, hätte Pauli in der Verlängerung zu 100% verloren. Denn sie waren ein Mann weniger und haben auch echt, echt schwach verteidigt, muss man sagen.
Ja, ein Kumpel von mir, auch Pauli-Fan, war vor Ort im Stadion in Strehlen. Es liegt ja, glaube ich, an der Grenze nach Belgien. Liegt ja zumindest in NRW. Niederlande, genau. Ja, ich habe mit ihm nicht über das Spiel gesprochen, weil ich dachte, ich spreche es nicht unbedingt an. Ich war auch maßlos enttäuscht von Pauli. Also spielerisch war das halt absolut nichts und das halt gegen den Regionalligisten. Ich möchte diese unterklassigeren Vereine in der Regionalliga oder in der dritten Liga oder auch in der Oberliga gar nicht, wie gesagt, diskreditieren. Das ist für die ein super Erlebnis und ich freue mich auch jedes Mal, wenn die weiterkommen, weil das sind Erfolgserlebnisse, die wahrscheinlich nie vergessen werden. Zum Beispiel der Keeper, der gegen Schalke jetzt einen Elfmeter gehalten hat. Das wird er wahrscheinlich seinen Kindern noch erzählen. Das Polter da, glaube ich, in der 8. Minute oder so hat er ja den Elfer da verschossen. Aber ja, Pauli muss sich da defensiv auf jeden Fall besser präsentieren. Also in der zweiten Liga bist du mit so einer Leistung schon abgeschossen und besonders gegen bessere Vereine aus der zweiten Liga. Weil, ja, das war schon drunter und drüber.
Torwart Malte Seemann meinst du natürlich. Der wird seinen Kindern davon erzählen, dass er einen Elfmeter gegen Sebastian Polter gehalten hat.
Naja, also nicht mit dem Wortlaut Sebastian Polter, sondern mit dem Wortlaut, ich habe einen Elfmeter gegen Schalke 04 gehalten in einem Pflichtspiel. Also von mir würdest du nichts anderes mehr hören, würde ich das tun. Also
hat mich gewundert, dass du noch nicht angesprochen hast, dass du am Wochenende selber im Tor standest, aber das ist eine andere Story, oder?
Wo hast du das denn jetzt erfahren?
Das sind Gerüchte aus dem...
Da muss ich aber mal kurz zu meiner Verteidigung sagen. Wir haben 6-0 verloren mit unserem Dorfverein. Aber wir haben mit der kompletten B-Mannschaft gespielt, also fast kompletten B-Mannschaft. Und es waren eigentlich Tore, für die ich nichts konnte. Also es waren Elfmeter, es war ein Eigentor, es waren 2 Tore, wo die frei auf mein Tor liefen. Und man muss ja sagen, also ich bin kein Torwart im eigentlichen Sinne. Also ich bin eigentlich Mittelfeldspieler bei uns. Und ich stand ich war bis zur D-Jugend oder so war ich Torwart. Also ja, ich rede mich da raus jetzt. Und ohne mich hätte es höher ausgesehen. Da bin ich mir sehr sicher.
Ja, klar. Schon klar. Gegen dich hätte wahrscheinlich sogar ein Bobby Wood getroffen. Aber naja, schauen wir auf den 3. Spieltag, ohne dass du was sagen kannst jetzt. Das Spiel nämlich am Freitag ist für mich eine Partie to watch, ist definitiv Fürth gegen KSC. Beide gar nicht gut in die Saison gestartet. KSC noch nicht mal spielerisch gut. Klar, sind jetzt im Pokal weitergekommen, aber es war auch ein unterklassiger Club. Und ich bin gespannt, ob es in einem Unentschieden endet und beide eigentlich nichts damit anfangen können oder ob eine Mannschaft siegreich ist und dadurch ins Rollen kommen kann in der laufenden Saison. Und dann am Samstag bzw. am Sonntag freue ich mich auf die Partien HSV Heidenheim, was eigentlich ein schönes Top-Duell ist, denn Heidenheim beide Spiele gewonnen im Pokal weiter. Dann noch am Sonntag FCK gegen St. Pauli, ist glaube ich ein geiles Partie mit geilen Fanlagern. Und dann noch, was mich am meisten interessiert, ist das Spiel Regensburg gegen Nürnberg, denn das ist ein richtiger Test für den SSV.
Ich wünschte eigentlich manchmal, dass wir uns nicht so zustimmen würden gegenseitig, denn genau das Spiel ist auch das, auf was mich am meisten freue. Regensburg gegen Nürnberg, das ist nämlich mein Aufstiegskandidat Nummer 1 gegen den tatsächlichen Aufstiegskandidaten Nummer 1, wenn man nur nach der Tabelle geht derzeit. An sich, diese Samstagskonferenz ist ja wohl mal sehr, sehr geil. Also Hamburg gegen Heidenheim ist ein Top-Duell. Paderborn gegen Hannover ist eigentlich auch ein Top-Duell, auch wenn Hannover spielerisch derzeit nicht wie eine Top-Mannschaft spielt. Und Regensburg gegen Nürnberg ist derzeit ein Top-Duell. Also was ist das bitte für eine geile Konferenz? Dann geht es natürlich im Topspiel 2030 Rostock gegen Bielefeld. Ist ein geiles Traditionsduell. Da geht es eigentlich direkt weiter mit einem geilen Spieltag. Und auch der Sonntag. Also Braunschweig nach der Leistung gegen Darmstadt finde ich sehr interessant, auch weil Darmstadt nicht so richtig drin ist. Magdeburg gegen Kiel, da weiß man noch nicht bei beiden Mannschaften so ganz, in welche Richtung es geht. Kiel ja eher ein bisschen weiter runter, Magdeburg vielleicht ein bisschen weiter nach oben. Kaiserslautern, Pauli auf dem Betzelberg ist auch geil. Wie du schon sagst, führt Karlsruhe, so zwei Mannschaften, die einfach derzeit überhaupt nicht gut drauf sind gegeneinander. Sandhausen, Düsseldorf, ja, ist sogar eigentlich sogar fast die schlechteste Ansetzung, so wenn man aus reinem Standesprung rausgeht. Und wenn das die schlechteste Ansetzung im Spieltag ist, dann ist das eigentlich ein Zeichen für einen geilen Spieltag.
Ja, vor allen Dingen, wenn man darauf blickt, dass Sandhausen auch geil in die Saison gestartet ist. Und ich glaube, und Düsseldorf sowieso beide Spiele gewonnen hat und im Pokal weiter ist. Also ich glaube, das ist ein richtig geiler Spieltag, der uns da auf uns wartet. Und ich kann leider die tolle Samstagskonferenz nicht gucken. Was heißt leider, denn ich bin natürlich im Stadion beim HSV und darf es aus nächster Nähe dann sehen. Hoffentlich eine Sonny-Kittel-Masterclass und ich hoffe, Tim Walter setzt auf einen 4-4-2, denn das hat im Pokal in der zweiten Hälfte sehr gut geklappt mit Königsdörfer und Glatzel, aber wir werden sehen und ich bleibe gespannt. Und damit ist die Folge heute, glaube ich, auch ein Ticken kürzer, außer du hast natürlich noch was hinzuzufügen.
Ja, eigentlich nicht. Also ich hoffe natürlich, dass weiterhin viele Leute die zweite Liga schauen und das jetzt nicht nur irgendwie als Überbrückung zur ersten Liga war, die jetzt ja auch wieder losgeht am Wochenende. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, denn die bietet so viel Spannung und so viel Lust und Laune auf mehr. Ich glaube, es ist immer eine geile Sache, die Samstagskonferenz in der zweiten Liga zu schauen, danach die Erstliga-Konferenz. Ich habe einfach Bock auf Samstag.
Das ist, glaube ich, dieses Jahr auch ein geiler Mix. Wir haben geile Zweitliga-Duelle, wo fast jedes Spiel irgendwie eine Brisanz hat. Aber auch in der ersten Liga ist zum Beispiel kein klarer Abstiegskandidat auszumachen, meiner Meinung nach. Und da kann gefühlt, es würde mich nicht wundern, wenn die halbe Liga irgendwie im Abstiegskampf ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn irgendwie Stuttgart im Abstiegskampf ist oder Hertha oder Augsburg oder die ganzen Vereine da unten. Also da kannst du 5, 6, 7 Teams nennen und das ist geil.
Ja, ich habe mich bei Kicktipp auch total schwer getan, die Abstiegskandidaten zu tippen. Bei mir sind es am Ende jetzt, glaube ich, Bochum, Augsburg und Bremen geworden, oder? Nee, Schalke war es anstatt Bremen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es sind so viele Vereine in der Verlosung. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, wie geil ist bitte die 13 Uhr Ansetzung jetzt wieder von der Samstagskonferenz. Ich finde es geil, weil mich hat das immer wirklich genervt, wenn die beiden Konferenzen ineinander reingeragt haben. Und ich finde es eigentlich auch ganz geil, mir vor einer Bundesliga-Konferenz noch ein bisschen die Berichterstattung zu geben, weil jetzt ist ja die Zweitliga-Konferenz ein bisschen früher zu Ende. Ich finde es geil.
Ja, da hast du recht. Das war auch immer dieses Nervige, das war bei einem HSV-Spiel letzte Saison so. Wenn du auf dem Channel geguckt hast, hast du einmal beim Spiel gegen Regensburg, wo es einen Elfmeter in der 95. gab für den HSV, hat die Konferenz dann auch weggeschaltet und ist zur Bundesliga gegangen und hat da Buschi gezeigt, der da einfach geredet hat, anstatt den ausführenden Elfmeter, denn Kim Zombie ist gerade angelaufen und dann kam der Cut. Aber naja, wir freuen uns drauf und endlich nicht mehr dieses dumme Channel wechseln.
Genau.
Dann bis zur nächsten Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao.